erstreckt. Sie ist fast in die Mitte des Gedichts gesetzt, in dessen Zentrum klopft es und die Bewegung erfasst den ganzen Text und öffnet die für mich wichtigste Dimension des aigischen Raumes. Dieser Raum vollzieht sich selbst. Und das letzte Wort bestätigt diesen Leseeindruck. Das Gedicht schließt mit einem Verweis auf das Vollbringen in Ingolds Version mit dem Erfüllten. Also ersteht der Raum aus den Dingen, die ihn bilden. Und weil diese Dinge leben, erschafft er sich über sie in deren selbsterhaltendem Lebensvollzug. Und zwar nicht als statischer Raum. Als dynamisches Feld kommt ein Raum zur Existenz, der von veränderlichen und einander bedingenden Kräften durchzogen ist. Und spätestens hier, allerspätestens hier, ist jede beobachtende Position als Illusion entlarvt. Der Text hat mich über seine Struktur in eine gesteigerte Aktivität gezwungen, in die Bewegung, und ich habe mich sehr achtsam an seinen Beziehungslinien gespannter Grammatik entlangtasten müssen, um mich nun zu erkennen, und zwar als Teil eines von Leben elektrisch geladenen Raumes. Die lebenden Dinge, die der Text hat, sind mir analog. Wie Andreas Weber in Natur als Bedeutung Versuch einer semiotischen Theorie des Lebendigen formuliert, ich zitiere, die Welt der anderen Organismen ist Horizont der Vermittlung, in dem sich der Organismus Mensch begreifen kann. Das gilt, soweit der Mensch reflexiv gewordene Natur ist und daher dasselbe Prinzip verkörpert wie jeder andere Organismus. Zitat Ende. Begreifen? Gerne auch neu befragen, möchte ich hinzufügen oder wenigstens eben sich erleben, als in der Bewegung durch den Sprachraum Gedicht aktualisierte Körperlichkeit als Teil eines unausgesetzten Gegenwartsprozesses des sich selbst erzeugenden Raumes. Das Gedicht selber lebt ganz in und aus einem solchen Gegenwartsprozess. Und weil es kein Außen hat, kein Äußeres, über das es spricht, ist meines Erachtens sein Tun am klarsten als Ersprechen einer Wirklichkeit zu fassen. Das heißt, an die Stelle einer Geschichte, die bereits aus der Distanz eines Rück- und Daraufblicks in geordnete und gewichtete Schichten verwandelt ist, setzt Aigis Gedicht etwas anderes, es setzt ein Geschehen, das sich erst im Sprech- und Lesegang-Vorgang auffaltet, entwickelt und erst in diesem Vorgang Sichtbarkeit erlangt. Genauer, das Gedicht bietet natürlich das Modell eines Geschehens, das im Lesen aktualisiert, sozusagen ausprobiert werden kann. Ein Modell deshalb, weil der Text selbstverständlich Gemachtes ist und in keiner Weise einfach Geschehenes. Vergleicht man solche Texte mit einer konventionellen Narration, dann stellt man fest, dass sie eine völlig andere Zeitstruktur haben. Bei der Narration liegt in vielen Fällen der Ereigniszeitpunkt, von dem die Rede geht, in der Regel vor dem Sprechzeitpunkt. Ich blicke zurück als Sprechende. In Gedichten mit lyrischem Potenzial hingegen fallen das Sprechen und das Sich-Ereignen in eines. Sie fallen in ein sich Schritt um Schritt den Blick enthüllendes, sich selber ersprechendes Jetzt. Im Gedicht geschieht das, was ich sage. Es geschieht das, was ich mir sage. Und das hat aber auch eine wichtige Konsequenz, das heißt, damit überhaupt irgendetwas geschieht, muss ich etwas sagen. Und so zeichnet sich vor der Gegenwart des Gedichts nun auch die Position des oder der Lesenden ab. Statt einer Beobachtung auf Abstand bieten die Texte den Lesenden die Möglichkeit oder verlangen von ihnen, selbst als Gegenwartschaffende tätig zu werden und als Sprechende sich und die eigenen Bezüge im Feld des Geschehens zu realisieren. Und nur in der Interaktion, nur im sprechenden Nachvollzug ereignet sich das Gedicht. Und allerdings ist dieser Nachvollzug nun nicht das Devichitschtenje, also das mädchenhafte Lesen, von dem der russische Theoretiker Juri Lewin spricht. Und zwar einfach deshalb, weil es nicht der Versuch ist, die Welt mit den Augen des Autors oder der Autorin zu sehen. Und es ist auch nicht, ich möchte hier auch Gennady Aigi widersprechen, die Suche nach einem angeblich Gemeinten. Aigi äußert sich so, dass das Hermetische seines Erachtens Respekt vor dem Leser bedeutet, dass es sagt, falls du magst, kannst du dies so verstehen wie ich, ich glaube und vertraue dir. Zitat Ende. Aber für mich ist das im Weg durch den Text aufzuschließende nicht das Autorenwollen. Ich glaube nicht, dass es ermittelbar ist und selbst wenn es ermittelbar wäre, könnte es meines Erachtens immer nur ein Surrogat sein. Das, was ich im Text aufschließen kann, ist das eigene. Und ich glaube, die Wahrnehmensfülle des lyrischen Potenzials wird nur in solchen Leserinnen und Lesern wirksam, die jede Frage nach dem Verstehen, das notwendig ein falsch oder richtig impliziert, souverän ad acta legen und sich auf ihren eigenen Dialog mit dem Gedicht verlassen. Sich darauf verlassen, weil sie wissen, dass ihnen das eigene, direkte Erleben niemand abnehmen kann und weil sie dieses direkte Erleben auch gar nicht aufgeben wollen. Denn in der aktiven Sinnkonstitution geschieht, wie Wolfgang Ise in der Akt des Lesens formuliert, dem Leser immer etwas. Und diesem persönlichen Geschehen eines jeden, einer jeden Einzelnen in der Begegnung mit dem Gedicht Raum zu geben, das wäre für meinen Begriff der Respekt des Textes vor dem Leser. So begriffen kann ein Gedicht also nicht verstanden werden, sondern es kann nur gelingen oder eben nicht. Und ein Gelingen träte immer dann ein, wenn im konkreten Leseprozess ich selber mich im Gedicht ereignen kann. Und zwar auf eine besondere Art und Weise ereignen, nämlich in etwas anderen, in Koordinaten, die vom Gedicht selbst verschoben worden sind. Das heißt auch, ein Text mit lyrischem Potenzial hat für mich immer einen performativen Wert. Und ich knüpfe hier an die Sprechakttheorie von John L. Austin, der Anfang der 60er Jahre ein paar Fälle identifiziert hat, wie er sagte, in denen, ich zitiere, etwas sagen, etwas tun heißt, in denen wir etwas tun, dadurch, dass wir etwas sagen oder indem wir etwas sagen. Zitat Ende. Und Austin hat bekanntlicherweise einige Verben aufgezählt, die diesen performativen Akt vollbringen können, also die ein solches Tun durch Sprechen ausführen können. Eines ist etwa taufen. Wenn ich eine vorgesehene Formel ausspreche, wenn ich auch das noch darf, dann wird eine den Konventionen entsprechende soziale Realität geschaffen. Nun schaffen Gedichte keine soziale Realität. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, sie tun es vielleicht schon, aber sie tun es auf jeden Fall nicht im ersten Schritt und sie tun es auch nicht unmittelbar. Austin hat den Gebrauch von Sprache in der Kunst deshalb parasitär genannt und es gab eine große Diskussion über dieses angebliche Parasitentum der Sprache in der Kunst und aus dieser Diskussion scheint mir ein Aspekt hier besonders wichtig, nämlich, dass im Raum der Kunst über das Ausführen und zwar erst über das Ausführen von Handlungen oder Sprechhandlungen, die in einer Spannung zur Konvention stehen, eine individuelle, aber potenziell über das Individuelle hinausreichende Realität hervorgebracht wird. Erika Fischer-Lichte formuliert es so, sie sagt, dass es, ich zitiere, die Performance ist, über die man zur Referenz gelangt. Das heißt, die Generierung von Bedeutungen erfolgt in Abhängigkeit von den Veränderungen, die durch wirklichkeitskonstituierende Handlungen, sich bewegen, sprechen, wahrnehmen, hervorgebracht werden. Wenn ich also spreche, entsteht Wirklichkeit. Und Erika Fischer-Lichte hat dieses Sprechen in der Nachbarschaft von sich bewegen, die meines Erachtens darauf verweist und offenbar macht, dass hier eine sehr konkret greifbare Realität gemeint ist, und zwar eine, die der Körper als Substanz erzeugt. Ich habe davon gesprochen, dass das Gedicht für mich räumliche und zeitliche Gegenwart schafft und behauptet, seine Dimension sei die der Nähe. Nun impliziert Nähe, dass etwas da ist, an das ich angrenze und zu dem ich nicht in Beziehung stehen kann. Die Frage ist aber, warum sollte sich eine solche Gegenwart im Sinn von Anwesenheit ausgerechnet im Gedicht ereignen, das sich ja ganz auf die Sprache verlässt? Und indem es sich auf die Sprache verlässt, verlässt es sich auf das Distanzierungsinstrument par excellence. Ich denke, sie ereignet sich schon deshalb, weil Sprache ohne körperliche Realisierung nicht zu haben ist. Und diese körperliche Realisierung kann visuell sein oder sie kann eben akustisch sein. Das Sprechen bringt also körperliche Anwesenheit, es bringt den Laut, der Stimme und sei es nur der im Kopf gehörten, des Rhythmus, der klanglichen Struktur. Die Laute sind da und sie wirken. Und sie wirken meist so, dass eine sprachliche Distanzierung gar nicht möglich ist, weil ihre Wirkung substanziell ist, ein Fühlen, das noch gar nicht klassifizierbares oder benennbares Gefühl ist, sondern als sinnliche Erfahrung lediglich eine feine Wertetönung trägt. Als, ich zitiere nochmal Andreas Weber, Einwirkung der Welt auf den Organismus von Gut und Schlecht tingiert ist. Zitat Ende.